Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Hallo, grüßt euch heute bei Psychologie at Work. Schön, dass du da bist. Ich habe heute eine Episode mitgebracht zum Thema Mikroaggressionen. Und der Grund, warum ich das mitgebracht habe, ist, dass ich mir dieser Tage ganz oft gedacht habe, der viele Stress, der auf uns Menschen liegt und besonders im Arbeitskontext natürlich auch Spuren hinterlässt. Das heißt, wir alle haben wenig Zeit. Es ist sehr hektisch, besonders diese Zeit jetzt vor Weihnachten, wo viele noch Abrechnungen machen müssen, wo viel liegen geblieben ist, wo viel vor den Urlauben weggearbeitet werden will etc. Da bemerke ich schon, dass in unseren Arbeitskontexten viel so husch-husch gemacht wird, dass wir wenig zwischen den Zeilen lesen vielleicht auch, dass wir wenig Zeit im Face-to-Face-Kontakt haben, besonders diejenigen, die jetzt im Homeoffice arbeiten oder vermehrt im Homeoffice arbeiten, werden das vielleicht auch mitbekommen, dass die Präsenzzeit dann doch reduziert ist und dass wir in dieser Präsenzzeit sehr, sehr viel reinquetschen müssen. Ja, und das, was wir eigentlich so hoch schätzen an dieser Präsenzzeit im Büro oder im Unternehmen allgemein, das ist dann doch häufig geprägt eben von dieser Hektik, von dieser Schnelllebigkeit, von dieser Effizienz, die ja eigentlich gut ist, aber Effizienz bedeutet immer auch ja, dass wir wenig Schnörkel so zwischen dem haben, was wir eigentlich erledigen wollen, dass diese soziale Schmiere, nenne ich das mal, ein bisschen zu kurz kommt. Und was eben während dieser hektischen Zeiten auch oft passiert oder vermehrt passiert, ist, dass sogenannte Mikroaggressionen ausgetauscht werden, dass sie passieren und dass sie uns treffen. Und aus diesem Grund habe ich das Thema heute mal mitgebracht. Und vielleicht erstmal zu klären, was sind überhaupt Mikroaggressionen? Vielleicht gibt es einige unter euch, die auch dieses Wort noch überhaupt nicht gehört haben. Das ist ein Begriff, der in den 70er Jahren etwa geprägt worden ist, unter anderem durch den Psychiater aus Harvard, Chester Pierce. Und das sind so alltägliche, subtile, oft auch unbewusste Äußerungen und Handlungen, die Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe diskriminieren. Das kann eine sexistische Diskriminierung sein, das kann auch eine rassistische, ableistische oder andere Diskriminierung sein. Also immer dann, wenn Personen zu einer bestimmten, meistens marginalisierten Gruppe gehören, werden sie aufgrund dieser Äußerungen oder Handlungen im Mikrobereich angegriffen. Wir werden uns das gleich nochmal im Speziellen angucken, aber nur, dass ihr schon mal so eine Definition gehört habt. Mit Aggressionen weiß eigentlich jeder und jede was anzufangen. Und diese Mikroaggressionen lassen schon erahnen, das sind Aggressionen, die ja manchmal fast unmerklichen Niveau passieren, aber unmerklich natürlich nur für diejenigen, die sie lossenden, nicht für die, bei denen sie ankommen. Wenn wir diese Definition jetzt hören, dann können wir noch etwas tiefer reingehen. Die psychologische Forschung hat mittlerweile so verschiedene Bereiche ausgemacht oder verschiedene, ja, vielleicht auch Modalitäten, denen diese Mikroaggressionen zuzuordnen sind, also verschiedene Formen. Und einmal, das ist wahrscheinlich das, was wir uns alle am ehesten auch vorstellen, ist die verbale Ebene, der verbale Sektor. Da geht es zum Beispiel um unangebrachte Kommentare. Und damit das etwas konkreter, etwas griffiger wird, will ich so ein paar Beispiele reingeben. In diesem verbalen Bereich, da kann es zum Beispiel dazu kommen, dass offensichtlich nicht deutsch klingende Namen falsch ausgesprochen werden. Ja, entweder weil sich Personen einfach nicht bemühen, diese Namen richtig auszusprechen oder weil sie sie bewusst eben aggressiv falsch aussprechen. Und wenn das mehrfach passiert, dann kann man hier schon nicht mehr von Unachtsamkeit sprechen, sondern dann würde das als eine sogenannte Mikroaggression auch wahrgenommen werden beim Gegenüber. Das kann aber auch sowas sein, dass Gruppen immer wieder so mit vermeintlichen Witzen belegt werden. Also wir Frauen kennen das, glaube ich, sehr gut, leider sehr gut aus dem Alltag, dass Sätze begonnen werden mit dem Anfang, ja, für eine Frau machst du das aber verdammt gut. Oder für eine Frau bist du aber in Mathe ganz schön clever. Für eine Frau kannst du aber ganz schön gut einparken. Das wäre so eine Diskriminierung der Geschlechtergruppe über diese vermeintlichen Witze, die eigentlich nicht so als Witze bei uns ankommen und die vielleicht auch manchmal gar nicht so als Witz losgesendet werden. Eine verbale Mikroaggression kann aber auch sein, und ich denke, das haben besonders viele Frauen auch schon mal erlebt, in einem Meeting permanent unterbrochen zu werden. Das passiert natürlich nicht nur weiblich identifizierten Personen, aber vermehrt, das wissen wir auch aus der Forschung. Oder es kann zum Beispiel auch so sein, dass eigene Vorschläge, eigene Ideen in einem Meeting sehr barsch abgebügelt werden. Dass zum Beispiel gesagt wird, ja, das ist ja völliger Schwachsinn. Und das wäre dann schon etwas offensiver, aber auch so dieser verbalen Richtung zuzuordnen. Gehen wir vielleicht mal ins Nonverbale. Das kann zum Beispiel so eine ignorierende oder auch verschlossene Körperhaltung sein. Wenn Vorschläge zum Beispiel im Meeting auch so einfach ignoriert werden, das heißt, es wird einfach weitergesprochen, als hätte man diese Idee, diesen Vorschlag niemals eingebracht. Das wäre auch so eine nonverbale, ignorierende Aggressivität. Oder was ich zum Beispiel auch schon selbst erlebt habe, dass man in einem Meeting, in einer Besprechung sitzt und jemand Höherrangiges sitzt da, während man selber etwas sagt, einen Wortbeitrag bringt oder einen Vorschlag einbringt und der Blickkontakt überhaupt nicht aufgenommen wird. Dass die andere Person da sitzt mit einer sehr jovialen Körperhaltung, zurückgelehnt im Stuhl, keinen Blickkontakt aufnimmt und während des Wortbeitrages nur gelangweilt zu Boden schaut zum Beispiel. Also das wäre auch so diesem nonverbalen, aggressiven Verhalten, dieser aggressiven Körperhaltung zuzuordnen. Und dann gibt's noch sogenannte umweltbezogene Mikroaggressionen. Das kann zum Beispiel so etwas betreffen wie die Darstellung einer bestimmten Gruppe in den Medien. Also dass beispielsweise Personen einer bestimmten Nationalität in einer bestimmten Stereotypenart und Weise dargestellt werden auf Social Media oder in Sketchen, in Witzen oder vermeintlichen Witzen, die dann vielleicht auch ja einen Witz oder eine Zustimmung bei einer größeren Majoritätsgruppe in dem Fall auslösen, die aber für die Betroffenen durchaus einen aggressiven oder einen mikroaggressiven Anklang haben können. So, jetzt ist noch mal einiges klar geworden, vielleicht an Beispielen. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr und man kann hier wirklich gar nicht alle Beispiele natürlich aufzählen, die es so gibt, aber vielleicht seid ihr selbst auch Angehörige einer vor allem marginalisierten Gruppe, die sehr, sehr häufig mit so Mikroaggressionen zu tun haben. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass diese Mikroaggressionen oft natürlich unbewusst ausgesendet werden, dass diejenigen, die diese Mikroaggressionen äußern oder ausstrahlen, die nehmen diese Handlungen oder Äußerungen oft gar nicht als schädlich wahr. Und es kann auch sein, dass die gar nicht offensichtlich eine böse Absicht damit verfolgen. Ich möchte mal behaupten, das ist bestimmt in 70-80% der Fälle mindestens der Fall, dass jemand nicht unbedingt eine offensiv böse Absicht dahinter hegt. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass das auf der anderen Seite nicht als solches so ankommt. Und was ich mal rausgesucht habe, ist das Statement einer Zeitjournalistin, Vanessa Wu. Und die beschreibt mal ihr Gefühl in einem Interview auf diese typische Wo kommst du denn eigentlich her? Frage. Ich denke, viele Personen, die vielleicht schwarz sind, die People of Color sind, die Hijab tragend sind, also viele dieser Menschen kennen mit Sicherheit diese typische Woher kommst du denn wirklich? Frage. Und die Zeitjournalistin Vanessa Wu hat darauf mal geantwortet, man kann sich das wie Nadelstiche vorstellen. Ein Piekser verletzt kaum, aber alle paar Tage gestochen zu werden, das macht die Haut wund. Und niemand bringt dir Salbe, niemand entschuldigt sich, niemand fragt, was er oder sie für dich tun kann. Die Leute beschweren sich stattdessen über meinen Schmerz, etikettieren ihn als Diskursunfähigkeit und reden darüber, wie sie es eigentlich gemeint haben. Dieses Statement habe ich gefunden auf einer Internetseite, die sich auch mit Mikroaggressionen auseinandersetzt. Und ich finde, das beschreibt es ganz wunderbar. Und dieses Gefühl, was wir vielleicht als ja eher privilegierte Personen, die äußerlich nicht besonders auffallen, die vielleicht keinen Migrationshintergrund haben etc., uns an der einen oder anderen Stelle etwas schwerer vorstellen können, etwas schwerer nachvollziehen können. Ich kann es in meiner Position als Frau nachvollziehen, weil ich als Frau natürlich auch diversen Mikroaggressionen in meinem Leben schon ausgesetzt war. Aber trotz alledem vereine ich auch sehr viele privilegierte Merkmale in mir. Ja, ich bin weiß, ich bin gut ausgebildet, ich bin körperlich gesund, ich habe keine Behinderung, ich habe einen deutschen Pass etc. Und von daher treffen mich natürlich vielleicht im Verhältnis weniger dieser Mikroaggressionen als andere Personen, die in gewissen Merkmalen nicht so privilegiert sind. Aber ich wollte euch dieses Statement einfach mal mitgeben, weil das schon, finde ich, sehr aussagekräftig ist mit diesen Nadelstichen, die für sich genommen nicht so viel machen, aber wenn sie eben immer und immer und immer wieder passieren, dann sehr viel Schaden anrichten können. Da kommen wir nämlich schon so zu meinem vierten Punkt, den ich auch rüberbringen wollte, dass dieses ganze Thema einen kumulativen Effekt hat. Also die Häufung der Mikroaggressionen macht im Alltag diesen Effekt aus. Wie wir das gerade gehört haben, wenn immer und immer wieder Nadelstiche kommen, macht das die Haut wund. Und wenn man sich fragt, was das Ganze macht, es macht eine sehr große emotionale Belastung und Stress. Es kommt auch bei vielen Personen zu dem sogenannten Stereotype Threat, eine Bedrohung durch das Stereotyp. Was heißt das? Also es ist erstmal ein Effekt, der in der Forschung hundert- und tausendfach belegt ist mittlerweile. Wir alle wissen, was mit Stereotypen gemeint ist. Das heißt, es ist ein Set an Erwartungen, was an eine gewisse Gruppe gestellt wird, beziehungsweise auch ein Set an Vorurteilen, was einer gewissen Gruppe vorauseilt. Wenn wir uns zum Beispiel mal das Stereotyp einer weiblichen Person vor Augen führen, in diesem Stereotyp ist auf jeden Fall drin, dass Frauen irgendwie nicht mit Mathe und Technik können, dass sie kein räumliches Denkvermögen, keine Orientierung haben, dass sie vielleicht in gewisser Weise ein bisschen inkompetenter sind in manchen Dingen, dass sie emotionaler sind, dass sie schneller weinen etc. etc. Und sobald wir jetzt der Gruppe der Frauen zugehörig sind oder uns zugehörig fühlen, wissen wir sehr genau, was in diesem Stereotyp verzeichnet ist. Und wir versuchen mit aller Gewalt und mit sehr viel Druck im Alltag diesem Stereotyp zu widersprechen oder auch diese Annahmen und Vorurteile eben nicht zu bestätigen. Und dieser permanente Druck fühlt sich für Personen an, das ist in der Forschung eben mittlerweile sehr gut belegt, als würden sie offensiv bedroht werden. Deswegen spricht man von diesem Stereotype Threat, von dieser Bedrohung durch das Stereotyp. Und was das macht, ist natürlich ein Dauerstress, also eine Cortisolausschüttung in dem Moment. Und wir können uns jetzt mal evolutionsbiologisch oder auch biochemisch vorstellen, was da eigentlich passiert. Im Gehirn ist es so, wenn wir Stresshormone ausschütten, die erstmal bei uns körperlich nichts anderes sind, als wenn wir Angst empfinden, also das Angstgehirn, das Stammhirn ist sozusagen damit befasst, diesen Stress wahrzunehmen, zu verarbeiten. Und wenn wir diese Stresshormone ausschütten und uns bedroht fühlen, dann gibt das dem Gehirn immer wieder eine Botschaft. Und diese Botschaft ist evolutionspsychologisch die, dass wir jetzt gerade bedroht sind, vernichtet zu werden. Ja, und das darf man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir bekommen, wenn wir Mikroaggressionen wahrnehmen, wenn diese Stresshormone ausgeschüttet werden, immer wieder die kleine Botschaft, du stehst in Gefahr, gleich vernichtet zu werden. Klingt krass, ist aber tatsächlich das, wofür unser Gehirn bei Stress und in Vorbereitung auf eine Stressantwort gebaut wurde. Denn Stress haben wir ja früher immer dann ausgeschüttet, also unsere Vorfahren haben Stresshormone immer dann ausgeschüttet, wenn es bedrohlich wurde, ne? Wenn eben der Säbelzahntiger gelauert hat und wenn wir irgendwie uns damit auseinandersetzen mussten, für Kampf, Flucht oder Erstarren gerüstet sein mussten, weil es hier wirklich existenziell bedrohlich wurde. So, und kommen wir wieder zurück zu unseren Mikroaggressionen. Wir kriegen also so langsam vielleicht eine Idee davon, welchem Stress, welcher Bedrohung, welcher Botschaft Personen ausgesetzt sind, wenn sie so tagtäglich, Stunde um Stunde immer mal wieder so eine kleine Mikroaggression von jemandem mitbekommen. Ja, und ich hatte gerade das Beispiel einer Zugehörigkeit der Gruppe der Frauen genannt. Solche Mikroaggressionen wären dann eben sowas, was ich eben schon genannt habe. Für eine Frau machst du das aber ganz gut. Oder der schöne Kommentar, jetzt werd doch nicht gleich wieder so emotional. Jetzt sei doch nicht so zickig, sei doch nicht so kompliziert. Ja, also all das, was so auf dieses Stereotyp anspielt, versetzt dann eben entsprechend eine Frau immer wieder in diese Lage des Stresses und der Bedrohung und dieser vernichtenden Botschaft. Passiert natürlich genauso bei jeder anderen Gruppe, bei jedem anderen Kommentar. Diese Beispiele habe ich ja eben schon gebracht. Ja, und in der Folge, und hier wird es eben auch für unsere Jobs, für unsere Arbeitskontexte wieder interessant, wirkt das Ganze dann leistungsmindernd. Also wir kennen zum Beispiel mittlerweile gute Studien aus dem Schulbereich, die gibt es natürlich auch aus dem Arbeitsbereich, aber sehr markant eine Studie, die ich erst kürzlich wieder gelesen habe, in Recherche zu einem anderen Thema, dass man schon kleine Kinder, Grundschulkinder, in verschiedene Gruppen aufgeteilt hat. Und in der einen Gruppe wurden die Mädchen mit dem Stereotyp nochmal kurz konfrontiert. Also da wurde sozusagen eine Mikroaggression gesetzt, in dem nämlich gesagt wurde, ja, Mädchen können ja nicht so gut Mathe. Und in der anderen experimentellen Gruppe wurde das nicht gemacht. Und was passierte jetzt in der Gruppe, die experimentell manipuliert war, wirkte das auf die Jungs dieser Gruppe sogar leistungssteigernd. Diese Jungs, die nochmal gehört hatten, Mädchen können ja eigentlich kein Mathe, deren Leistungen in dem Mathe-Test haben sich sogar daraufhin verbessert. Und die Mädchen in der Experimentalgruppe waren dadurch leistungsgemindert. Also es hat sich nochmal sehr, sehr schön, kann ich an dieser Stelle gar nicht sagen, aber es hat sich sehr eindrücklich abgebildet, dass dieser Stereotype-Threat hier Wirkung gezeigt hat. Also wenn das Stereotyp nochmal salient gemacht wurde, so wie wir das sagen würden, nochmal aufgefrischt wurde, dann haben diese Mädchen noch schlechter in der Matheprüfung abgeschnitten, als wenn dieses Stereotyp nicht nochmal deutlich gemacht wurde. Also die Mikroaggressionen wirken leistungsmindernd. Und jetzt könnten wir ja eigentlich alle ein großes Interesse dran haben, egal ob als Führungskräfte, als Inhaber eines Unternehmens oder auch als KollegInnen, dass unsere Teams ja möglichst produktiv, möglichst leistungsfähig arbeiten können, also gut performen können. Und an diesen Studienergebnissen sehen wir aber, was Mikroaggressionen im Job eigentlich machen können, dass sie nämlich die Personen, die einer bestimmten Gruppe angehören, in ihrer Leistung stark mindern können. Und auch das kumuliert sich natürlich, ne? Wenn jemand immer wieder an seinen Arbeitsplatz oder ihren Arbeitsplatz kommt und diese Sticheleien, diese Piekser wahrnehmen, dann können wir uns vorstellen, dass irgendwann, ja, im übertragenen Sinne die Haut so wund ist, dass diese Personen einfach überhaupt nicht mehr in ihre Kraft kommen können, dass diese Personen überhaupt nicht mehr die Leistung abrufen können, zu der sie eigentlich imstande wären. Also es produziert nicht nur einen sozialen, einen psychischen, sondern auch einen gesamtgesellschaftlichen, einen unternehmerischen, einen wirtschaftlichen Schaden. Und dessen sind sich, glaube ich, viele Menschen noch nicht so bewusst. Also wenn dieses Thema adressiert wird, dann ist es meistens so in Bezug auf Diversity, Equity und Inclusion, in Bezug auf psychologischen Schaden. Und für dieses Thema trete ich natürlich auch hier an. Aber ich finde, man kann es auch durchaus mal von der anderen Richtung her betrachten, dass es eben auch diesen Effizienz, auch diesen Produktivitätsschaden macht. Ja, und zu guter Letzt ist es natürlich für Betroffene wahnsinnig schwierig, diese Mikroaggression anzusprechen. Ihr habt das vielleicht auch alle schon mal erlebt. Die Betroffenen tun sich natürlich schwer, weil diese Mikroaggressionen oft so subtil, so schwer nachweisbar sind, so schwer nachweisbar passieren. Und was ganz schnell passiert ist, wenn Betroffene dann mal den Mut fassen, sich anvertrauen oder das irgendwohin eskalieren, dass sie natürlich schnell als überempfindlich dargestellt werden, als kompliziert, als, wir haben es eben in dem Beispiel gehört, als nicht diskursfähig etc. Und sie dann ganz oft zu hören kriegen, wie das doch eigentlich gemeint war oder dass das doch eigentlich nicht böse gemeint war etc. Und darauf wollte ich einfach nochmal kurz eingehen, weil Ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus. Also ich bin bestimmt auch jemand eben in meinen privilegierten Rollen, in denen ich zugehörig bin, das bestimmt das eine oder andere Mal auch schon gesagt habe. Ne? Aber ich denke, hier einfach eine gute Umgangsweise ist, wenn man bemerkt, dass man mikroaggressiv war, dass man Äußerungen getätigt hat oder dass man Kommentare, Witze vielleicht gebracht hat, dass man irgendeine Haltung transportiert hat, wie auch immer, dass man erstmal gut daran tut, sich offenherzig und aufrichtig zu entschuldigen. Und damit es einem auffallen kann, muss man aber erstmal auf die Ebene kommen, dass man sich dieser Dinge bewusst ist. Und dahingehend möchte ich auch ein bisschen helfen mit dieser Episode heute, dieses ganze Thema erstmal auf die bewusste Ebene zu heben, auf der es eben ja aus den ganzen genannten Gründen auch nicht ist, wie alle Verzerrungen kognitiver Art, wie alle unbewussten Vorurteile, sind sie eben erstmal auf einer Ebene, die nicht bewusst ist, die nicht an der Oberfläche schwimmt und die wir erstmal alle gemeinsam dahin heben müssen. Das heißt, sowohl als Führungskräfte als auch als KollegInnen, als Mitmenschen, ja, als Verbündete, als Freundinnen und Freunde dürfen wir erstmal die Antennen so ein bisschen ausfahren. Und ich würde mir wünschen, dass durch die Episode heute das auch ein bisschen besser gelingt, dass wir alle die Antennen ein bisschen ausfahren, besonders eben in dieser hektischen Vorweihnachtszeit, die gerade herrscht, in den Arbeitskontexten, die alle auf Leistung, auf Effizienz, auf Zeitmangel, auf Fachkräftemangel gerade getrimmt sind und auf dieser Spur laufen und da manchmal vermeintlich wenig Platz ist für diese zwischenmenschlichen Töne, für das Verstehen auch zwischen den Zeilen, auf das besonders achtsame Hinhören und Hinschauen. Aber vielleicht kriegen wir es an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen besser hin, auch darauf zu achten, was wir so von uns geben oder wenn wir mitbekommen, dass andere Menschen zum Beispiel Witze auf Kosten dieser marginalisierten Personengruppen machen, dass da Kommentare fallen, dass jemand im Meeting unterbrochen wird, dass da eine aggressive Körperhaltung ausgestrahlt wird, dass wir alle versuchen können, das mal auf eine bewusste Ebene zu heben und vielleicht auch, wenn wir in diesen privilegierten Gruppen unterwegs sind, das wäre mir nochmal ganz wichtig, dass wir dann einfach schaffen, sehr gute Verbündete zu sein, weil die Personen, die es betrifft, die mit Mikroaggressionen jeden Tag belegt werden, eben auch oft nicht in dieser Machtposition sind, nicht in dieser privilegierten Position sind, es ansprechen zu können. Und wenn ihr jemand seid, wo ihr denkt, meine Stimme hat da vielleicht gerade aus strukturellen Gründen ein bisschen mehr Gewicht oder bekommt mehr Gewicht verliehen, dann nutzt doch diese Privilegien gerne und sprecht Dinge an, hebt diese Dinge auf eine bewusste Ebene, helft mit, dass da zwischen den Zeilen ein bisschen mehr Sensibilität passiert. Ja, so viel heute zu dem Thema Mikroaggression. Ich freue mich, wenn ihr dazu vielleicht auch noch ein paar Kommentare habt oder euch auch mit mir vernetzt. Das geht auf LinkedIn. Da findet ihr auch den Folgenpost zu diesem Thema und würde mich freuen, wenn wir dazu vielleicht auch noch mal in den Austausch kommen. Wenn ihr Erfahrungen mit dem Thema gemacht habt oder die teilen mögt, macht das auch sehr, sehr gerne unter den Posts. Ja, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt und das gerne noch tun möchtet oder wenn ihr euch an dieser Stelle jetzt jemanden vorstellen könnt, der oder die von diesen Folgen, vielleicht auch speziell von dieser Folge hier profitieren kann, dann teilt ihr natürlich auch gerne in eurem Netzwerk, verschickt die Folgen oder teilt den ganzen Podcast. Darüber freue ich mich nach wie vor sehr, auch wenn ich darüber dann Nachrichten bekomme, dass es jemanden erreicht hat, der mir schreibt. Das hat mir an der einen oder anderen Stelle weitergeholfen. Also das sind wirklich Sachen, da geht mein Herz auf. Rezensiert oder bewertet den Podcast auch gerne. Das hilft immer, ihn noch weiter sichtbar zu machen, noch weiter zu verbreiten und für andere Menschen, die von den Folgen profitieren, eben auch ihn auffindbar zu machen. Habt ganz lieben Dank und ich hoffe, euch ganz bald wieder hier zu hören bei Psychologie at Work in der nächsten Episode. Macht es gut, habt eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Tschüss!